Also die Cornelia wollte, dass ich mich zu Beginn kurz vorstelle. Ich glaube, ihr wisst schon, dass ich Michael heiße, mit Nachnamen Hüger. Ich bin in Ulm an der Donau geboren und auf der bayerischen Seite in Neuum aufgewachsen. Ich wollte jetzt über meine Familie nicht viel erzählen, weil es würde sonst zu lange dauern. Aber eines möchte ich gerne nochmal betonen, weil es so wichtig ist. Bei uns daheim hat man jeden Abend den Rosenkranz gebetet. Wir waren Kinder wie alle anderen auch, mal haben wir es gerne gemacht, mal weniger gerne, mal waren wir gar nicht begeistert. Und auch bei uns sind die Emotionen manchmal tagsüber hochgegangen. Wir haben uns als Kinder immer wieder öfters gestritten. Aber eines ist mir richtig aufgefallen, so im Nachhinein. Nach dem Rosenkranzgebet ist immer der Friede ins Haus eingekehrt. Und das wollte ich jetzt ganz besonders unterstreichen, gerade in einer Zeit wie die heutige. Wir leben ja wirklich in einer Zeit der starken geistigen Bedrängnisse. Wäre es so wichtig, wenn wir jeden Tag in der Familie beten würden. Und ich möchte jetzt schon mal den ersten Brückenschlag, wenn ich so sagen darf, machen zum Heiligen Geist. Als ich in Italien gewohnt habe, da hat es mir so gut gefallen. Da habe ich viele Leute getroffen, die haben immer wieder so gebetet: Komm, Heiliger Geist, komm durch Maria zu mir. Ich finde, es ist ein sehr schönes Gebet. Weil Maria, wir wissen, sie ist die größte Gnadenvermittlerin nach Gott. Und vergessen wir nicht, man sagt ja auch immer, Jesus kann der Gottesmutter keine Bitte abschlagen, weil sie seine Mutter ist. Aber vergessen wir nicht, Maria ist auch die Braut des Heiligen Geistes. Und auch der Heilige Geist kann Maria keine Bitte abschlagen. Und ein weiteres, denken wir daran, am Pfingsttag und davor, Maria hat die Apostel, die sich versteckt haben vor lauter Angst, sie hat sie gesammelt im Pfingstsaal und sie hat sie zum Gebet gerufen, 9 Tage sich vorzubereiten darauf. Also Maria ist wirklich eine ganz große Vermittlerin des Heiligen Geistes. Und gerade wenn wir auch den Rosenkranz beten, denken wir oft daran, wir können im Rosenkranzgebet durch Maria wirklich den Heiligen Geist besonders erflehen. Cornelia wollte auch, dass ich etwas darüber erzähle, wie ich Priester geworden bin. Dazu möchte ich sagen, ich habe, als ich in die 7. Klasse gegangen bin, das war an Weihnachten, das war der 2. Weihnachtsfeiertag, da habe ich auf einmal ganz klar spüren dürfen, was Gott von mir will. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe 5 Geschwister, wir sind zusammen im Wohnzimmer gesessen, haben gefernseht, einen guten Film angeschaut und auf einmal kommt meine Mutter und sagt, ob jemand den Pater Andreas begleiten kann. Keiner hat gewollt, ich auch nicht, aber ich bin halt dann mitgefahren. Und während dem Gespräch, also während der Autofahrt ist ein Gespräch entstanden und auf einmal hat es so in mir angefangen zu brennen, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Ich habe auf einmal gespürt, ja, Gott will, dass ich mein Leben mit ihm führen werde, mein Leben hingebe im Kloster bei den Samaritern. Und es war so stark gewesen, dass es praktisch Jahre angehalten hat. Ich habe dann nach der Schule, nach dem Schulabschluss, Gärtnerlehre gemacht im Fachbereich Baumschule und ziemlich genau ein Jahr dann vor Ende meiner Lehre, da ist dann der entschiedene Wille, zu den Samaritern zu gehen, ins Kloster zu gehen, immer schwächer geworden. Ich habe immer einen größeren Widerwillen bekommen. Und als dann der September gekommen ist, wollte ich davon gar nichts mehr wissen. Ich muss auch dazu sagen, in meinem Umfeld haben mir alle davon abgeraten. Die Einzige, die gesagt hat, geh, ich weiß, dass das dein Weg ist, das war meine Mutter gewesen. Ich habe mich dann entschieden, trotzdem zu gehen. Ich habe mir gedacht, du kannst immer noch wieder nach Hause gehen, wenn du merkst, es ist nichts für dich. Und dann wollte ich, was ich jetzt sage, sage ich nicht aus Gefühlsduselei, sondern weil ich zeigen möchte, dass Gott der beste Pädagoge ist. Es kam dann der Tag der Abfahrt, wir sollten abends um 23 Uhr losfahren. Und ich bin davor noch mit meiner Schwester und meinem Bruder ausgegangen in Ulm. Wir sind zuerst ins Kino gegangen. Es kam damals leider gerade nichts Besseres wie Otto der Film. Den haben wir uns angeschaut. Aber ich habe mich so elendig gefühlt. Tage davor schon und auch dann an dem Abend. Ich habe wirklich, wie man sagt, gelitten wie ein Hund. Und als ich im Kino drin gesessen bin, ich konnte mich an gar nichts freuen. Ich habe nur daran denken müssen, in ein paar Stunden musst du deine Heimat verlassen. Als ich dann aus dem Kino rausgekommen bin, habe ich mich so grausig gefühlt, dann habe ich gedacht, ich muss zuerst mal anrufen nach Hause, wie schaut's aus? Und dann habe ich erfahren, der Mazda-Bus ist kaputt gegangen, eine größere Reparatur steht an, wir fahren erst in 2 Tagen. Und diese 2 Tage haben bei mir so viel verändert. Auf einen Schlag war alles weg, die ganze Bedrängnis, der ganze Druck, die ganze Trauer. Und ich habe mich einfach nur unglaublich gefreut darüber und konnte dann 2 Tage später ganz ruhig wegfahren. Und da habe ich erfahren dürfen, der Heilige Geist lässt einen nicht im Stich. Gerade dann, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erfüllen. Und gerade auch dann, wenn man das, was ein Lieb ist, Heimat, Elternhaus, wenn man das hinter sich lassen muss, da hilft er ein. Er hilft uns, den Willen Gottes zu erfüllen. Und warum ich gesagt habe, wo Gott ist der beste Pädagoge, da wollte ich eben sagen, er lässt, er tut uns, wenn er will, wenn er uns seinen Willen erzeigt, gibt er uns zuerst die Freude. Aber dann kommen auch Bedrängnisse. Er lässt zu, dass wir in Bedrängnisse, manchmal auch in schwere Bedrängnisse kommen. Und das möchte ich mit einer Fichte vergleichen. Ihr wisst ja, wie eine Fichte ausschaut. Nicht eine Tanne, die hat tiefe Wurzeln. Eine Fichte ist ein Breitwurzler. Wenn eine Fichte von klein auf nie einen Wind abbekommt, dann macht sie keine tiefen Wurzeln, sie schießt nach oben. Wenn sie groß wird, dann fällt sie bei dem ersten Sturm um. Dagegen, wenn sie von klein auf Winde und auch Stürme überstehen muss, macht sie ihre Wurzeln tief und hält dann auch später viel mehr aus. Das ist ein gutes Bild, denke ich, auch fürs geistige Leben. Und so bin ich dann als 19-Jähriger im September 87 bei den Samaritern in Rom eingetreten. Ich könnte nicht sagen, dass das erste Jahr besonders schön war. Ich hätte mir was Schöneres vorstellen können, aber es war auch nicht schlimm. Irgendwie bin ich durchgetragen worden vom Heiligen Geist. Und ein knappes Jahr später, zu meinem 20. Geburtstag, da habe ich dann wirklich zum ersten Mal Gott danken dürfen für meine Berufung. Dann nach 5 Jahren in Italien bin ich nach Polen gekommen. Ich war 13 Jahre bei Krakau und da war meine Aufgabe gewesen, auch Gärtner zu sein. Ich bin ja vom Beruf Gärtner. Ich habe 4,5 Hektar Obstplantage angebaut mit einem Helfer. Und dann haben wir gehabt 10 Kühe und Rinder, 40 Schafe, 50 Enten, 120 Hühner, anderes Geflügel. Dann kam noch der Fischteich dazu. Und wieder möchte ich jetzt hier eine Brücke zum Heiligen Geist schlagen. Der Heilige Geist ist es, der alles lebendig macht, wissen wir. Der Heilige Geist ist der praktisch auch das alles erschaffen hat. Schauen wir mal in das Buch der geheimen Offenbarung hinein. Da sehen wir, der Himmel ist voller Tiere. Im Himmel gibt es keine Langeweile. Da ist es ein Nichtfahrt, wie viele glauben. Gleich zu Beginn im Buch Genesis, da heißt es, Gott schuf Himmel und Erde, aber sie war wüst und leer. Finsternis lag über der Urflut. Und weiter, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann geht's richtig ab. Gott sprach und der Heilige Geist machte alles lebendig. Zuerst Licht, dann Land, dann Wärme und dann die unglaubliche Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Da könnte man sich auch wieder fragen, wozu eigentlich? Es hätten doch ein paar Arten gereicht an Bäumen und Tieren. Warum hat Gott, der Heilige Geist, so viele Tiere und Pflanzen erschaffen? Und wenn man sich das alles anschaut, so näher, dann muss man auch sagen, der liebe Gott, der Heilige Geist, hat wirklich großen Humor. Wenn man sich anschaut, wie die Tiere zum Teil drollig oder originell ausschauen, was hat sich der Gott dabei gedacht? Ich finde, er hat einfach Humor. Und damit zeigt er uns auch ein bisschen, weil die ganze Fülle werden wir auch im Himmel immer nur teilweise erkennen können. Aber zeigt er auch ein bisschen von der Fülle und Vielfalt, die er hat. Ich habe nie geglaubt, dass man Kühe besonders mögen kann. Aber ich muss sagen, in den 7 Jahren, wo ich sie jeden Tag im Wolken habe, da habe ich sie so richtig lieb gewonnen. Und was ich besonders interessant fand, ist, jede Kuh, jedes Schaf hat seinen eigenen Charakter, wie bei uns Menschen auch. Es ist schon erstaunlich, dass Gott auch die Tiere so erschaffen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Gott, der Heilige Geist, zeigt uns seine Liebe durch die Schöpfung. Er schenkt uns dadurch Freude und auch ganz wichtig Trost. Also ich finde, dass Gott durch die Schöpfung, durch die Tiere, durch die Natur uns sehr viel Trost schenkt. Der heilige Antonius Maria Claret, der hat es so richtig schön einmal formuliert: Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und aufs Fensterbrett kommt ein Vogel geflogen und er zwitschert mir ein schönes Lied, dann soll ich daran denken, dass Gott schon seit Ewigkeit her bei der Erschaffung der Welt daran gedacht hat, mir diesen Vogel zu schicken, um mir eine Freude zu machen. Ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Und ich denke, das habt ihr alle schon mal erlebt. Im Dezember 2008 musste ich schweren Herzens Polen, die Obstplantage, die Tiere verlassen und bin dann hierher nach Klein-Mariazell gekommen. Und Bruder Gabriel sagte mir, er möchte, dass ich ein Vorbereitungsjahr mache, um mich theologisch zu schulen. Ich habe gleich gewusst, wohin der Hase läuft. Ich wollte nie, und ich sage es noch einmal, ich wollte nie Priester werden. Ich wollte Ordensbruder bleiben. Aber so wie ich es vermutet habe, so ist es dann auch gekommen. Schließlich stieg ich dann ganz ins Studium ein und merkte, dass ich der Priesterberufung nicht mehr entfliehen kann. Ich habe zwar immer wieder Zweifel gehabt, ist es das wirklich? Aber mir wurde doch eher klar, nein, Gott will es. Und ich kann sagen, ich kann gar nicht sagen, wie viel ich dagegen rebelliert habe. Aber der Geist hat mich nicht in Ruhe gelassen und heute bin ich dankbar dafür, dass er mich dahin geführt hat, zu dieser Berufung, weil glücklich bin ich nur da, an diesem Ort, wo er mich hinberufen hat. Nur da kann ich wirklich glücklich werden. Ich möchte jetzt zu dem Thema Wirken und die sieben Gaben des Heiligen Geistes richtig einsteigen. Ihr alle kennt sicher aus der Bibel den Satz von Paulus, den er in Athen im Areopag ausgesprochen hat. Er sagte, ich verkünde euch den unbekannten Gott. Für viele ist der Heilige Geist ein unbekannter Gott. Jesus Christus können wir am ehesten begreifen, weil er hier auf der Erde war. Auch den Vater können wir eher noch begreifen, wenn wir dann an das Vaterbild denken. Aber der Heilige Geist bleibt doch irgendwie für uns ein Geheimnis. Auch die Schrift, sie berichtet wenig darüber, wie der Heilige Geist ist. Sie berichtet vor allem darüber, wie er wirkt. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, das möchte ich betonen, ist eine unfassbare Einheit. Man spricht ja von einem Gott und doch sind es drei Personen, drei Wesen. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, und das möchte ich nochmal betonen, dann können wir den Vater und Christus nicht ausklammern, denn sie wirken auf innigste Weise miteinander in einer unbegreiflichen, liebenden Schaffenskraft. Und deswegen finde ich, jetzt komme ich nochmal zum Garten, den Obstbaum, den Apfelbaum, finde ich ein richtig schönes Bild für die Dreifaltigkeit. Man könnte die Wurzeln mit dem Vater vergleichen, von dem alles ausgeht. Den Stamm könnte man vergleichen mit Christus, der am Kreuz uns erlöst hat, am Stamm des Kreuzes. Und den Heiligen Geist könnte man mit den Blättern und den Früchten vergleichen. Es wird heute sehr viel über CO2 geredet. Wir wissen ja, alle Pflanzen, auch der Apfelbaum, verwandelt CO2 wieder in Sauerstoff. Und das tut auch der Heilige Geist geistig gesehen in unserem Leben. Alles, was verschmutzt ist, was verdreckt war oder sogar tot, macht er wieder lebendig, reinigt es, macht es neu. Und er bewirkt, dass wir Früchte bringen. Und deswegen finde ich, ist der Apfelbaum eigentlich ein schönes Bild für die Dreifaltigkeit. Eines möchte ich euch noch zu diesem Thema, zu diesem Punkt ans Herz legen. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen mir, ich bete zu Jesus und es reicht mir. Ja, das stimmt. Wer sich an Jesus klammert, wird gerettet. Aber schauen wir mal die Schrift uns näher an. Jesus weist immer wieder auf den Vater hin und auf den Geist. Zum Beispiel ein Satz aus Johannes 14. Da sagt Jesus, alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, werde ich euch geben. Oder in Lukas 11 fordert Jesus uns auf, den Vater um den Geist zu bitten, dass er uns den Geist senden möge. Oder vor der Himmelfahrt, da sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich gehe, sonst kann euer Beistand, der Heilige Geist, nicht kommen. Der Geist wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Also die ganze Heilige Schrift, die ganze Bibel ist ein Werk des Heiligen Geistes, was durch den Geist und durch die Menschen, das durch die Evangelisten entstanden ist. Also ich finde gerade dieses Kapitel, Johannes 16, ist sehr aufschlussreich und es ist gut, sich das näher immer wieder mal anzuschauen. Jesus macht uns immer wieder darauf aufmerksam, dass wir also nicht nur uns an ihn, sondern genauso an den Vater und den Heiligen Geist wenden sollen. Deswegen wäre es so gut, der Tag ist lang genug, dass wir immer wieder mit dem Vater reden und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und wenn es auch nur Stoßgebete sind, denn dann haben wir die Fülle, die ganze Fülle, die von der Dreifaltigkeit kommt. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen. Schauen wir uns mal an, was sind die Voraussetzungen, dass der Heilige Geist in mir wirken kann und dass ich seine Gaben empfangen kann. Eigentlich ist es eine ganz wichtige Frage. Es kommt immer wieder vor, dass jemand ein Geschenk bekommt. Passiert, ist bei dir schon mal passiert, ich bekomme ein Geschenk, ich lasse es vielleicht liegen, warum auch immer, und Jahre später entdecke ich es in einer Schrankecke wieder. Dann mache ich es auf und dann stelle ich fest, 1000 Euro sind drinnen. Überlegen wir mal eines. Die Eucharistie, die Beichte und die Krankensalbung, diese Sakramente können und sollen wir immer wieder empfangen. Aber die Heiligen Geistsakramente empfangen wir nur einmal im Leben. Bei der Taufe und bei der Firmung wurden uns seine Gaben eingegossen, wir müssen sie nur noch aktivieren. Es liegt jetzt an uns, ob wir diese Geistesgaben auspacken, annehmen oder verstauben lassen. Das ist unsere Entscheidung. Der Heilige Vinzenz von Palotti sagte, unser Modell ist Jesus Christus. Was meint er damit? Er meint damit, wir müssen auf Christus schauen, auch dann, wenn wir wissen wollen, wie der Heilige Geist wirkt. Als Christus auf die Erde kam, da hat er seine Gottheit abgestreift, er hat sie nicht in Anspruch genommen. Und im Philipperbrief, da heißt es, Jesus war Gott gleich, aber er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave dem Menschen gleich. Wir wissen ja, bei der Taufe kam der Geist auf Jesus herab. Und dann übernimmt ab der Taufe der Heilige Geist die Führung im Leben Jesu. Er treibt Jesus in die Wüste. Und auch bei der ersten Predigt Jesu in Nazareth beginnt Christus mit den Worten, der Geist hat mich gesandt. Später heißt es dann, der Geist führte ihn nach Galiläa und so weiter. Im Hebräerbrief sagt Paulus, der Geist hat Jesus sogar durch die Leiden hindurchgetragen. Auch bei der Kreuzigung war der Heilige Geist bei ihm. Wenn wir wollen, dass der Heilige Geist in uns wirken kann, dann sollten wir uns aber eines fragen, das ist ganz wichtig. Wir sollten uns fragen, hat er bei uns auch eine Landemöglichkeit? Es gibt drei Landemöglichkeiten und die finden wir im Evangelium. Und zwar dann, wenn wir jetzt direkt ins Pfingstereignis hineinschauen. Die erste Bedingung ist die Einheit. Denn in der Einheit heißt es, verharrten und beteten die Jünger zusammen. Als Christ sollte ich immer um die Einheit bemüht sein, da wo ich gerade bin. Vinzenz Palotti, der hat einmal gesagt, Einheit heißt, in die Eigenart des anderen hineinsterben und nicht klagen und schimpfen über die anderen. Wer über andere klagt und meckert, bei dem kann der Heilige Geist nicht wirken. Wir kennen ja die Stelle aus der Offenbarung des Johannes. Gestürzt wurde der Drache, der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Oder denken wir an Jakobus, klagt nicht übereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich denke, oder ich finde, es ist heute eine Krankheit geworden. Leider auch unter uns Christen, dass man gleich über alles herzieht, anstatt für den anderen zu beten. Wenn dann in einen der Drang hochkommt, jetzt über jemand herzuziehen, dann ist es besser, einen Heiligen Geist anzurufen. Wo das geschieht, wirkt der Heilige Geist nicht. Um in Einheit zusammenzulegen, egal ob in Familie, Ordensleben oder auch sonst wo, da braucht es die Demut und die fehlt uns halt leider immer wieder mal. Ich möchte auch kurz vom Epheserbrief 4,30 diesen Satz vorlesen. Kein böses Wort komme über eure Lippen. Beleidigt nicht den Heiligen Geist, dessen Siegel wir tragen für den Tag der Erlösung. Sehr schön hat es der Kardinal Meissner einmal formuliert. Er hat gesagt, Pfingsten ist das Gegenstück von Babylon. Dort in Babylon zerbrach die Einheit in Sprachengewirr. Am Pfingsten aber haben sich alle verstanden. Wo der Geist weht, da ist Einheit. Die zweite Lebensvoraussetzung ist der Gehorsam. Es heißt, die Jünger gehorchten den Auftrag Jesu, der sagte, bleibt in Jerusalem, bis ich euch den Geist sende. Gehorsam geht meist über Menschen und da tun wir uns sehr schwer. Aber es ist der Weg zum Heil. Es ist die Bedingung, dass der Heilige Geist in uns wirken kann. Die dritte Voraussetzung, die ist wahrscheinlich am klarsten, ist das Gebet. Und da dürfen wir darüber nachdenken, wie oft bete ich eigentlich oder wie oft rufe ich am Tag den Heiligen Geist an. Und da hat uns während dem Studium mal der Pater Bernhard Wositzki, hat es mal so schön erzählt. Er hat gesagt, als er in den Kindergarten gegangen ist, da hat die Kindergärtnerin in der Früh zuerst einmal alle versammelt zum Gebet. Und das Erste, was sie gemacht haben, dreimal die Hände in die Höhe gestreckt und gerufen, komm, Heiliger Geist, hilf uns, komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Und Pater Bernhard sagt, bis zum heutigen Tag mache ich es so, wenn ich in der Früh aufwache, dann strecke ich als Erstes dreimal die Hände in die Höhe und flehe den Heiligen Geist um Hilfe an. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie man es machen kann, schon in der Früh, gleich beim Aufstehen. Aber eigentlich sollte ich vor jedem Gebet den Heiligen Geist anrufen, denn die Schrift sagt, ich kann nicht Abba sagen ohne den Geist, der in mir betet. Wir sagen gerne, das macht der Heilige Geist, aber er macht es nur, wenn ich ihn anrufe, wenn ich es zulasse. Es gibt vieles, was das Wirken des Geistes blockiert. Es wird jetzt zu lang dauern, darüber jetzt näher einzugehen. Es kommt aber eh dann bei den Gaben, wenn ich die einzelnen 7 Gaben bringe, kommen immer wieder auch einige Blockaden. Aber einen möchte ich jetzt ganz besonders noch hervorheben. Und zwar im Korintherbrief ermahnt uns Paulus, und ihr kennt es alle schon sehr gut, denke ich. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig und er seid ihr. Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Und die Kirchenlehrerin, die heilige Hildegard von Bingen, die schreibt darüber, dass alle schwere Sünden, aber gerade auch die Sünde der Unreinheit, den Heiligen Geist blockieren. In Galater 5, 16 erklärt Paulus weiter, das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber und so können wir nicht tun, was wir wollen. Und Hildegard betont es, wer in dieser Sünde lebt, kann nicht vom Geist geleitet werden. Aber eines tut der Geist auch bei den Menschen, die ihn wirklich schwerer Sünde leben, auch da ist er nicht wirkungslos. Er möchte jeden Menschen zur Umkehr treiben. Er kämpft um jede Seele, solange der Mensch lebt. Also der Heilige Geist tut sich auch da noch um jeden Menschen in Sorge um sein Heil kümmern, wenn man so sagen kann. Schauen wir uns jetzt mal die 7 Gaben des Heiligen Geistes an. Das biblische Fundament der 7 Gaben ist die Beschreibung des messianischen Sprosses im Buch Jesaja 11,1. Da heißt es, aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich auf ihn nieder, der Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Und in der griechischen Septuaginta und in der lateinischen Vulgata wurde dann als 7. Gabe noch die Frömmigkeit hinzugefügt. Diese 7. Gabe hat der Heilige Geist in Jesus und durch Jesus in voller Fülle gewirkt. Auch wenn wir alle diese Wunder sehen, die Heilungen, alles, was geschehen ist im Leben Jesu hier auf Erden, das hat der Heilige Geist durch Jesus bewirkt. Ich möchte jetzt zu den 7 Gaben, möchte ich jetzt eines kurz darauf hinweisen, weil da gibt es immer wieder Missverständnisse. Zuerst möchte ich sagen, alle Fähigkeiten, alle Begabungen, die wir von Gott haben, sind doch nicht die 7 Gaben des Geistes. Denn ich kann mit den Fähigkeiten Gutes tun oder Schlechtes. Ich kann auch eine Atombombe mit meinen Fähigkeiten bauen. Auch alle menschlichen Tugenden sind von Gott, aber sie sind auch noch nicht die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Denn die Tugenden muss ich mir mühsam erarbeiten. Natürlich hilft der Heilige Geist mit dabei. Man könnte die Tugenden, die wir uns so erarbeiten, mit einem Paddelboot vergleichen, wo ich rudern muss die ganze Zeit. Auch die Charismen sind nicht die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Nicht falsch verstehen. Natürlich sind die Charismen Gaben des Heiligen Geistes, aber sie gehören nicht zu den 7. Weil die Charismen, das sind zusätzliche Gaben, die der Geist einen verleiht zum Dienst am Nächsten, am Anderen. Zum Beispiel sind die Charismen die Gabe der Heilung von Kranken oder die Prophetie oder die Gabe der Zungenrede und so weiter. Die 7 Gaben des Heiligen Geistes sind uns bei der Taufe, habe ich vorher schon gesagt, bei der Taufe und bei der Firmung sind sie schon in uns eingegossen worden. Sie müssen nur noch aktiviert werden. Kurz gesagt, die 7 Gaben helfen uns, sie beflügeln uns, den Willen Gottes in unserem Leben zu erfüllen. Die Gaben des Heiligen Geistes könnte man mit einem Segelboot vergleichen, das mit starkem Rückenwind uns nach vorne antreibt. Diese Gaben kommen oft ganz unerwartet, plötzlich. Mit himmlischer Wucht werden wir motiviert, geführt, angetrieben. Oder auf einmal beginnt mein Herz zu brennen. Die Geistesgabe kann aber auch ganz leise kommen für meine Gefühlswelt. Zuerst einmal unbemerkbar. Aber sie wirkt trotzdem in ihrer Vollmacht. Indem ich plötzlich zum Beispiel eine Klarheit bekomme, ah, so kann ich ja das Problem lösen. Oder zum Beispiel, viele sind gedankenlos durch die Straßen von Kalkutta spaziert, gegangen. Mutter Teresa dagegen, die hat sich vom Geist berühren lassen. Als sie durch die Straßen von Kalkutta gegangen ist, da hat sie auf einmal Mitleid, eine Unruhe, heilige Unruhe gespürt für die Armen. Und die war so stark, die hat sie so gepackt, dass sie nicht mehr losgelassen hat. Und sie hat für die Armen sich voll eingesetzt. Auch die Impulse, muss man sehr aufpassen können, sind oft vom Heiligen Geist. Zum Beispiel, wenn jetzt auf einmal der Impuls kommt, schau doch mal nach dem Hans. Dann kann ich mir sagen, warum soll ich jetzt zum Hans gehen? Aber wenn ich dann zu ihm gehe, dann stelle ich fest, ihm geht es ja wirklich schlecht, er braucht Hilfe. Man könnte auch den Heiligen Geist als Ruhestörer empfinden, weil er mich zur Tat drängt, zum Gebet drängt, aber ich will jetzt gar nicht. Dann könnte man ihn als Ruhestörer empfinden. Während meiner Studiumszeit, da habe ich furchtbare Angst gehabt vor dem Predigen. Also während der Diakonatsweihe, da habe ich auf einmal eine unglaubliche Kraft gespürt. Auf einmal war so was da, ich kann es nicht beschreiben, was mich voll aufgebaut hat. Und die Angst vor der Aufgabe war auf einmal weg. Ganz anders war es dann bei der Priesterweihe. Da habe ich gar nichts gespürt. Aber der Heilige Geist hat genauso gewirkt. Und das merke ich dann auch im Priesteralltag immer wieder, wie der Heilige Geist einem beisteht. Also nicht meinen, der Heilige Geist wirkt nur dann, wenn ich Gefühle habe, wenn ich was spüre, wenn Kraft über mir kommt. Er kann auch ganz leise wirken. Auf leisen Sohlen kann er auch daherkommen, wenn man so sagen möchte. Oder denken wir an eine gute Beichte. Es kann sein, dass ich nach einer guten Beichte mich wie auf Wolke 7 fühle. Aber es kann auch sein, dass alles trocken bleibt. Trotzdem ist mir vergeben worden. Also nicht den Heiligen Geist messen nach den Gefühlen und das, was ich jetzt gerade empfinde. Eines verleihen uns alle Gaben des Geistes. Gott ist die Liebe. Im Katechismus heißt es, die Liebe ist die erste Gabe und enthält alle weiteren. Denn sie wurde durch den Heiligen Geist in unsere Herzen eingegossen. Alle 3 göttlichen Gaben, Glaube, Hoffnung und Liebe, sind eng mit allen 7 Gaben verbunden. Die sind in allen 7 Gaben da, voll da. In Johannes 7, da rief Jesus aus, aus meinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit sind die Gaben des Geistes gemeint. Und jetzt kommen wir noch zu den 7 Gaben des Heiligen Geistes. Ich beginne mit der Gottesfurcht. Es heißt in Sprichwort 9, der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. so heißt es in den Sprichwörtern. Und da möchte ich Augustinus zitieren, der sagte, man muss klar unterscheiden. Wenn ich Gott fürchte, aus Angst in die Hölle zu kommen, ist das ganz was anderes, als wenn ich die Sorge habe, ich könnte Gott verlieren. Angst vor der Hölle ist doch keine Liebe. Es geht nicht darum, dass wir uns vor Gott fürchten, aber vor jeder Art von Gleichgültigkeit Gott gegenüber, davor sollten wir uns fürchten. Überlegen wir mal, was unsere Sünden bei der Passion mit Jesus gemacht haben. Pater Bob sagte mal, es stört ihn sehr, dass heute gerade auch unter Christen die schwersten Sünden einfach so begangen werden, ohne mit der Achsel zu zucken. Dazu möchte ich jetzt Worte von Jesus zu Faustina zitieren. Jesus sagte, die ungewollten Vergehen, die der Mensch begeht, halten mich in meiner Liebe zu euch nicht zurück. Die ungewollten Vergehen. Und hindern mich nicht daran, mich mit euch zu vereinen. Aber die kleinsten Vergehen, freiwillig getan, halten meine Gnade auf. Solche Seelen kann ich mit meinen Gaben nicht überhäufen. Ich wiederhole, solche Seelen kann ich mit meiner Gnade nicht überhäufen. Also, die Gnade, die Gabe kann nicht richtig hineinfließen in mir, bei kleinsten bewussten Vergehen. Deswegen ist gut, soweit ich merke, ich habe wieder Mist gebaut, gleich Gott um Vergebung bitten. Die heilige Faustina reagierte mit Gottesfurcht und sie sagte, O Jesus, wie sehr neige ich zum Bösen. Das zwingt mich zur stetigen Wachsamkeit über mich selbst. Aber ich habe keine Angst, denn ich vertraue auf deine Gnade, die im größten Elend vorhanden ist. Weiter sagte dann Jesus zu Faustina, ich will, dass die Sünder zu mir kommen ohne Furcht. Euretwegen bin ich auf Erden gekommen, habe mein Blut vergossen für euch. Ich kann den nicht strafen, der auf meine Barmherzigkeit vertraut. Noch ein anderes Mal, das sagte Jesus zu Faustina, es verletzt mich sehr, ich betone jetzt, wenn fromme und auserwählte Seelen, da geht es jetzt um die Frommen und Auserwählten, kein Vertrauen zu mir haben. Manche behandeln mich wie etwas Totes. Die Sünden des Zweifels an meiner Güte treffen mich am grausamsten bei den frommen Seelen. Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben, sondern dass wir einen innigen, vertrauensvollen Kontakt haben mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Jesus sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das kennt ihr alle, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jeder weiß, wie Kinder sind. Da wird auch gestritten, da wird auch den anderen mal geschlagen, nicht gefolgt, verpetzt die anderen. Aber wenn dann, irgendwann kommt dann das Kind wieder und sagt, Mama, Papa, es tut mir leid, verzeih mir. Und genau so sollen wir es machen, wenn wir gefehlt haben. Bei der Gottesfurcht, da gibt es zwei Extreme. Man hört sie immer wieder oder bekommt sie immer wieder mit. Die einen sagen, das vergibt dir kein Gott. Gott vergibt dir das nie. Oder das andere Extrem, das hören wir oft in den Bierzelten, wird es gerne gesungen. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ich habe mal vor vielen Jahren in einem Musikladen eine CD, eine Lobpreis-CD gesehen mit dem Titel Hey Jesus. Ich will dem Produzenten nichts Böses unterstellen, er hat es vielleicht gut gemeint. Aber ich finde, sowas passt nicht. Wenn wir die Evangelien durchschauen, da heißt es immer wieder, er oder sie fielen vor Jesus auf die Knie nieder. Oder denken wir an Moses, Abraham oder auch Johannes, als er eine Gottesschau hatte. Da heißt es, sie warfen sich vor Gott auf den Boden. Ich finde, da kann man drüber nachdenken. Es stimmt, Gottes Barmherzigkeit ist unbegreiflich. Aber vergessen wir nicht, er ist der Herr. Bei der Gabe der Gottesfurcht beschenkt uns der Geist mit tiefer Ehrfurcht und mit großem Vertrauen auf die Güte Gottes. Die nächste Gabe ist jetzt die Gabe der Frömmigkeit. In der Heiligen Schrift wird die Frömmigkeit mit dem hebräischen Wort Hesed bezeichnet. Hesed bedeutet Treue und Anhänglichkeit. Frömmigkeit ist eng mit der Liebe auch verbunden. Sie weckt in uns den Wunsch, alles zur Ehre Gottes zu tun. Einer meiner Lieblingspsalmsprüche lautet: Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. An Gott hängen, sich an ihn klammern, das ist unsere Rettung. Aber wie Menschen halt so sind, ist es uns gerade danach oder sind wir in Not, dann beten wir. Aber dann, wenn alles gerade passt oder einfach alles so trocken ist, dann vernachlässigen wir das Gebet. Denk mir daran, Frömmigkeit heißt Treue und Anhänglichkeit, egal wie es mir gerade ist. Gott gibt uns zu Beginn des geistlichen Lebens oft eine Schokolade. Ich meine, mit Schokolade meine ich jetzt, wenn ich bete, dann gibt er mir schöne Gefühle, Freude, Leichtigkeit und so weiter. Aber mehr und mehr nimmt er dies wieder mir weg. Warum eigentlich? Weil wenn wir nur beten, wenn wir schöne Gefühle dabei haben, dann wird dieses Gebet sehr schnell egoistisch. Die Mönchsväter sagen, wenn wir aber in staubig trockenen Seiten Gott treu bleiben und trotzdem beten, dann meinen wir Gott und nicht uns selber. Der Geist reinigt uns von falschen Absichten. Bei der Gabe der Frömmigkeit hilft uns der Heilige Geist, Gott immer treu zu bleiben, egal was passiert. Und den Römerbrief möchte ich jetzt zum Schluss noch hier bei dieser Gabe zitieren. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worten fassen können. Ich denke, das wollen wir nie vergessen. Ohne den Geist bin ich unfähig zu beten. Die Heiligen haben auch uns darauf aufmerksam gemacht. Sie sagten, wenn ich anfange zu beten, rufe ich den Geist an. Er möge mir doch helfen, zu beten. Eigentlich was ganz Wichtiges, was wir immer wieder vergessen. Bei der nächsten Gabe, die Gabe des Rates, denke ich mir, das ist eigentlich relativ klar. Wir kommen im Leben immer wieder in eine Sackgasse und wissen nicht weiter. Oder wir denken an die vielen Ehen, die am Auseinanderbrechen sind, da sind wir oft total ratlos. Wie viele Ratlose gehen dann zu Psychologen und Therapeuten und finden dann doch wenig Hilfe. Die Gabe des Rates bewirkt, dass uns in den schwierigsten Fällen auf einmal ein Licht aufgeht. Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts in dieser Welt, weder in der Kirche noch in der Welt. Wenn wir ihn links liegen lassen, dann sind wir ratlos und agieren konfus. Wenn ich zum Beispiel zu Leuten gehe, dann tue ich oft davor zum Heiligen Geist beten. Weil ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Und wenn dann danach die Leute sagen, oh, das Gespräch, das hat mir so geholfen, dann überlege ich mir, warum eigentlich, was habe ich jetzt wirklich, mir fällt nichts ein, ich wüsste nicht warum, was ich jetzt besonders gesagt habe. Aber der Heilige Geist hat gewirkt und, also ohne dass ich es gemerkt habe, und der Heilige Geist tut es oft so, er wirkt oft ganz einfach, ohne dass wir es merken, in ganz einfachen Worten. Die Gabe der Stärke, da möchte ich zu Beginn ein sehr schönes Beispiel bringen. Die Gabe der Stärke ist die Gabe, wo der Geist uns Mut, Kraft gibt, wo Streit, Verzweiflung, Frust und Resignation herrschen. Ich möchte jetzt hier eine Geschichte erzählen, weil die Geschichte eigentlich schon so treffend darstellt, was die Gabe des Geistes ist. Und zwar, ich möchte die Entstehungsgeschichte ganz kurz des Oratoriums der Messias von Georg Friedrich Händel erzählen. Georg Friedrich Händel, in Halle geboren, ging später nach London. Er schrieb dort viele Opern und feierte große Erfolge. Doch dann erlitt er mit 52 Jahren einen schweren Schlaganfall. Seitdem war er halbseitig gelähmt und konnte nur noch unverständliche Worte lallen. Die Ärzte sagten, da ist nichts mehr zu machen. Dazu kam, dass er wirtschaftlich ruiniert war und hohe Schulden hatte. Aber das Wunder geschah, nach einigen Jahren wurde Händel wieder gesund. Mit großer Freude kehrte er nach London zurück, aber der Erfolg blieb aus. Händel war ganz fertig, er seufzte. Wozu, o Gott, hast du mich auferstehen lassen, wenn die Menschen mich nun wieder ein zweites Mal begraben? Von schweren Depressionen geplagt, irrt er durch London und kann sein Leben nicht mehr ertragen. Er kann nicht mehr komponieren, nichts gelingt ihm mehr. Eines Tages findet er plötzlich neben seinem Schreibtisch die Texte von Dichter Jenens, der Messias. Kaum hat er angefangen, diese Texte zu lesen, Da hört er schon die Melodien dazu. Plötzlich kam eine unglaubliche Kraft über ihn. Händel schließt sich 3 Wochen lang Tag und Nacht in sein Zimmer ein. 3 Wochen lang Tag und Nacht komponiert er. Und nach 3 Wochen ist das Werk der Messias fertig. Händel bekannte später: Zuerst muss ich zutiefst gedemütigt werden, damit ich mich für Gott öffne. Während meiner Krankheit, wo er das erste Mal gestorben ist, da hat er angefangen, mit Gott zu reden. Dann bin ich ein zweites Mal gestorben, geplagt durch Depressionen, schlimmste Depressionen, wie er sagt. Doch dann, völlig überraschend, öffneten sich wieder die Schleusen und ich hörte den Strom des Himmels wieder. Bevor Gott durch den Menschen wirken kann, muss der Mensch zuerst durch die Leidensschule gehen. Damit der Mensch erkennt, Gott ist es, der alles bewirkt und nicht ich, Mensch. Der Stolz blockiert den Heiligen Geist. Erst wenn der Mensch klein wird, kann der Heilige Geist in voller Stärke durch uns wirken. Wie oft kommt das vor, und ich denke, das kennen wir vielleicht auch, wir sind in Not, haben eine große Aufgabe vor uns, dann flehen wir zu Gott um Hilfe. Er hilft uns auch, wunderbar durchzukommen. Und später dann sage ich dann doch, ja, das war doch ich gewesen, das war ich. Und vergesse schon wieder, dass es ja der Heilige Geist, dass es Gott war. Erst dann, wenn der Mensch vollkommen kapituliert und am Ende seiner Weisheit ist, kann der Heilige Geist ungehindert und in voller Wucht wirken. Und das berichten uns auch die Missionare aus Afrika. Gibt es sehr schöne Berichte, die sagen, dort, wo die größte Armut herrscht, wo der Mensch nichts mehr hat außer Gott, da wirkt der Heilige Geist die größten Wunder, sogar Totenerweckungen. Sogar Totenerweckungen. Und ganz wichtig für die heutige Zeit, der Geist befreit von Depressionen und Süchten aller Art. Eigentlich wäre schon hier zu dieser Gabe fertig, aber noch einen Punkt möchte ich bringen zu dieser Gabe, weil er heute so aktuell ist. Die Christenverfolgung nimmt immer mehr zu. Und so wollte ich kurz von Josef Fadel erzählen, ein Moslem, der sich in den 90er Jahren taufen hat lassen. 1997 wurde er dann von seiner Familie entdeckt, dass er Christ ist. Er wurde zusammengeschlagen und schrecklich gefoltert. 3 Monate lang wurde er jeden Tag bis zur Ohnmacht brutal gefoltert, weil sie wissen wollten, wer der Priester war, der ihn getauft hat. Aber Josef verriet nichts. Der Weg in seine Zelle, sagte er, konnte nur auf allen Vieren wieder zurücklegen. Er sagte, jedes Mal, wenn ich zur Folterung gegangen bin, dann habe ich zum Heiligen Geist gefleht, er möge mir beistehen. Und das war es, was mir die Kraft gegeben hat, sagte Josef, diese 3 Monate durchzustehen. Der Heilige Geist und die Märtyrergeschichten. Wohlgemerkt auch die Märtyrergeschichten, also die Zeugnisse, wie es anderen erging, ist auch ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu den letzten 3 Geistesgaben, der Weisheit, Einsicht und Erkenntnis, die eng miteinander verbunden sind und ineinander überfließen. Ich beginne mit der Weisheit und da möchte ich zu Beginn ein ganz banales Beispiel erzählen. Als ich in Italien gewohnt habe, da musste ich eines Tages eine Lehrerin nach Polen zurückbringen und die Lehrerin hat eine 3 Liter große Weinflasche geschenkt bekommen. Und das Auto, der Fiat Rhythmus ist sehr klein, der Kofferraum war noch kleiner und dann hat Pa Andreas eine Kiste mit Whiskyflaschen, 30 Whiskyflaschen in den Kofferraum hineingestellt, hat gesagt für die Einweihung des Fatima-Zentrums, hat eine Decke nur draufgelegt. Und als ich das gesehen habe, da war ich voll genervt. Warum? Weil damals Tschechien und Polen noch nicht zur EU gehört haben. Und man durfte ja pro Person nur 2 Liter Alkohol mit sich fahren. Ja. Und während der Fahrt überlegte ich mir immer wieder, was soll ich nur sagen, wenn der Zöllner mich fragt, ob ich Alkohol dabei habe. Mir ist nichts eingefallen. Also habe ich immer wieder nur gebetet, weil ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Als ich dann an die tschechische Grenze gekommen bin, wie erwartet, musste ich den Kofferraum aufmachen. Und dann fragt der Zöllner mich halt, ja, ob ich Alkohol dabei habe. Dann habe ich diese 3 Liter große Flasche herausgezogen und habe gesagt, ja, diese Flasche von der Frau da habe ich dabei. Dann sagt der Zöllner, gut, aber haben Sie selber für sich keinen Alkohol dabei? Und in diesem Moment, das ist wirklich interessant gewesen, wie ein Blitz, innerhalb von einer Sekunde bekomme ich auf einmal die Antwort, du hast keinen Alkohol dabei, das ist nicht dein Alkohol. Und so konnte ich mit voller Ruhe, das war die Wahrheit, sagen, nein, ich habe für mich selber keinen Alkohol dabei. Das war die Wahrheit. Der Zöllner hätte nur die Decke wegziehen müssen. Er hätte die 30 Whiskyflaschen gesehen. Aber ich wollte damit nur sagen, der Heilige Geist lässt einen nicht im Stich, auch in den einfachsten Problemen, die es so gibt. Ist vielleicht ein banales Beispiel, aber ich habe es als sehr hilfreich empfunden. Ihr alle kennt die Erzählung aus dem Alten Testament, Weisheit. König Salomo hat darum gebeten. Er hat gesagt, er hat Gott um ein hörendes Herz gebeten, damit ich Böses von Guten unterscheiden kann. Weiter, Moses rief, Volk Israel, höre auf Gottes Gebote und es wird dir gut gehen. Nächstes Beispiel, Heilige Benedikt sagt, Gott allein suchen ist Weisheit. Und in Jesus Sirach heißt es, denke immer an das Ende und du wirst nie sündigen. Also Gott suchen, auf ihn hören, an sein Ende denken, das führt zur Weisheit. Der Heilige Geist tut uns auch helfen, bei der Gabe der Weisheit verlogene Ideologien zu durchschauen. Intelligenz, und wenn der Mensch noch so intelligent ist, das ist noch keine Weisheit, weil viele Intelligente sind auf die Nazis reingefallen. Dagegen haben so manche einfache Bäuerinnen oder Handwerker sie sofort durchschaut. Das ist Weisheit. Jetzt kommen wir zur vorletzten Gabe, die Gabe des Verstandes und der Einsicht. Einsicht kommt von Einblick haben. Wenn ich zum Beispiel einen großen, schönen Garten vor mir habe, aber es ist eine hohe Mauer drumherum oder es ist mit Wildbäumen und Wildsträuchern verwuchert, dann habe ich keinen Einblick in diesen Garten. Geistig übertragen heißt es, ich habe nur dann Einblick in das Himmlische, wenn der Herr mir zeigt, wo Sünden wie wildwachsendes Unkraut, Sträucher, das Gnadenleben verdecken, behindern oder ersticken. Oder denken wir an ein Fenster, denken wir an die Fenster unseres, können wir auch sagen, die Fenster unserer Seele. Wenn die Fenster verschmutzt sind, dann kann das Gnadenleben nicht so in meine Seele hineinscheinen. Im Psalm 19 heißt es, wer bemerkt seine eigenen Fehler, macht mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist. Das ist heute ein großes Problem, weil immer wieder hört man Leute sagen, ihr kennt's, ich tue nichts Böses, ich gehe in die Kirche, ich bete immer wieder. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwelche Sünden habe, höre ich immer wieder. Der Heilige Geist deckt es auf. Denn leider, fast unbemerkt, verstricken wir uns immer wieder ins Irdische und der Weltgeist steckt uns leichter unbemerkt an, als wir glauben. Dazu brauche ich das Licht des Heiligen Geistes, der in den Nebel meiner Seele Licht bringt, dass ich erkenne, ah, so ist es, so muss ich handeln. Und jetzt möchte ich noch mal eine Geschichte erzählen, und zwar von einem Mönchen. Also ein Mönch, der geht in eine Kapelle, um zu beten. Er setzt sich hin, er macht es gemütlich und sagt sich, oh schön, jetzt kann ich so richtig gut beten, ruhig ist es. Aber es war Sommer, das Fenster war offen und das Gequake der Frösche aus dem Garten ist in die Kapelle gedrungen. Der Mönch, anstatt zu beten, achtet nur noch auf das Gequake. Und er wird richtig ärgerlich. Er sagt, jetzt bin ich extra gekommen in die Kapelle, um ruhig beten zu können. Und jetzt müssen mich diese bösartigen Frösche dermaßen beim Gebet stören. Zornig springt er auf und schreit aus dem Fenster, ihr widerlichen Frösche, hört auf zu schreien. Und die Frösche hören auf zu quaken. Dann geht er zurück an seinen Platz und sagt sich, so, jetzt kann ich endlich beten. Aber der Geist lässt ihn jetzt nicht mehr in Ruhe. Er mahnt ihn durch sein Gewissen. Er fragt ihn, findest du, dass du richtig gehandelt hast? Aber natürlich, sagt der Mönch. Und er fängt an, mit 1000 Argumenten sich vor Gott für sein Verhalten zu rechtfertigen, dass es sich hier um einen heiligen Zorn handle. Aber der Geist Gottes lässt nicht locker. Er bearbeitet das Herz des Menschen. Er sagt, schau, die Frösche haben mich mit ihren Gequake gepriesen. Du aber hast dein Herz mit Lieblosigkeit und Zorn angefüllt. So ist dein Gebet wertlos, so kann ich dich nicht mit deinen Gaben beschenken. Und der Mönch öffnet sich, er wird einsichtig und der Heilige Geist treibt ihn zur Reue. Und so geht er wieder hinaus zum Fenster und er ruft: Ihr lieben Frösche, singt und preist mit mir den Herrn. Und die Frösche fangen wieder an zu quaken. Wenn wir falsch handeln, dann bewirkt der Heilige Geist in uns Unruhe, die Gewissensbisse. Er warnt uns: Pass auf, du entfernst dich von mir, so kann ich dir nicht helfen. Im Epheserbrief 3, 4, da heißt es: Jede Art von Wut, Bitterkeit, Zorn und Geschrei verbannt alles Böse aus eurer Mitte. Möchte ich noch ein Beispiel bringen von Franz von Sales. Der hat einen Brief bekommen eines Tages von einem Mann, der hat geschrieben: Meine Haushälterin ist ein wahrer Teufel. Seitdem sie in meinem Haus ist, erkenne ich mich nicht wieder. Sie ist so schusselig. Ständig lässt sie das Essen anbrennen. Ich werde sie wegschicken, denn täglich werde ich von Zornausbrüchen geklagt. Der Heilige Franz schrieb zurück: Schick sie nicht weg. Denn Gott zeigt dir durch sie, wie unvollkommen du noch bist. Der Geist weckt uns auch aus unserer Selbstsicherheit. Als Bischof Lack noch bei uns in Heidenkreuz unterrichtet, da machte er ein demütiges Bekenntnis. Er sagte: Ich dachte, ich wäre bereit, mit Jesus zu leiden. Aber als ich dann eines Tages mit der Franziskanerkutte durch Prag marschiert bin, da hat ein Mann mich voller Hass angespuckt. Er hat gesagt, es ist so ein Zorn sofort in ihm hochgestiegen, er hat den Kerl am liebsten sofort einschmieren wollen. Er konnte sich gerade noch zurückhalten. Und er sagte dann: So zeigte mir Gott, wie unvollkommen ich noch bin. Faustina schreibt: Jesus, wir sind gewohnt, auf lieblose Worte gleich zurückzuschießen, anstatt daran zu denken, wie du dich vor Pilatus verhalten hast. Eine schweigsame Seele ist fähig, sich mit Gott aufs Innigste zu vereinen. Also zum Schluss noch zu dieser Gabe. Die Gabe der Einsicht führt uns, da führt uns der Geist auch in die Glaubensgeheimnisse ein. Er bewirkt auch, dass wir Gottes Wort und die Lehre der Kirche besser verstehen können und erkennen, was uns Heil bringt. Bei dieser Gabe zeigt er mir auch, zu was ich berufen bin und wo ich mit meinen Begabungen aktiv werden soll. Jetzt kommen wir noch zur letzten Gabe, die Gabe der Wissenschaft und der Erkenntnis. Im Buch der Weisheit 13, da lesen wir: Töricht waren von Natur alle Menschen, denen die Gotteserkenntnis fehlte. Sie hatten zwar die Welt in ihrer Vollkommenheit vor Augen, aber den Wahnsehenden erkannten sie nicht. Sie gerieten in Staunen über die Macht und die Kraft der Schöpfung. Hätten sie nicht auch erkennen sollen, um wie viel besser ihr Gebieter ist, der Urheber aller Schönheit. Erkennen wir heute an der Schöpfung Gottes Wirken, dass es Gott gibt? Ich meine, ihr glaubt es eh, aber ich meine, ich spreche es vor allem von denen, die nicht an Gott glauben. Der Atomphysiker Bernard Filbert sagte diesbezüglich: 100 Milliarden Sonnen wie unsere hat unsere Galaxis. Und 100 Milliarden Galaxien wie unsere Galaxis hat unser Präsenzraum. Und nochmal Hunderttausende solcher Großräume hat unser Kosmos. Wir Wissenschaftler können nur staunend beobachten, dass sich der Makrokosmos immer weiter ausbreitet. Und Filbert berichtet, dass unter den bedeutendsten Naturphysikern alle an Gott glauben. Und er ergänzt: Es gibt für mich keinen Zweifel, Gott schafft in unbegrenzter Machtfülle, um uns einmal grenzenlos zu beschenken. Allein durch die Wissenschaft können wir Gottes gewaltige Schaffenskraft, die Schaffenskraft des Geistes, erkennen. Und es soll uns auch demütig machen: Oh Gott, wie groß bist du. Der Heilige Geist ist es auch, der den Menschen die Erfindung und die guten Einfälle eingibt. Auch zum Beispiel in der Medizin. Vor einigen Jahren hat eine Frau aus China zum Beispiel das Heilkraut entdeckt, was gegen Malaria hilft. Es heißt Artemisia annua, also der einjährige, unscheinbare einjährige Beifuß. Er bewirkt Wunder bei Malaria. Das hat der Heilige Geist der Frau gezeigt. Oder vielleicht kennt ihr den Martin aus Tirol. Er hat unglaubliche technische Entdeckungen gemacht. Er sagte: Das kommt mir mal einfach so in den Kopf, dann schreibe ich es mir gleich auf, damit ich es nicht vergesse. Dann prüfe ich, ob es auch wirklich so funktioniert. Und er ist erstaunt. Ja, es klappt. Also der Heilige Geist bewirkt, der gibt uns die Einfälle, der gibt den Menschen das Licht, wie ich neue technische, gute Dinge entwickeln kann. Und der Heilige Geist, zum Schluss zu dieser Gabe, lässt uns auch falsche Ideologien durchschauen. Angst und Aggressionen sind nie von Gott. Wenn zum Beispiel Greta als Sprachrohr der Klimaaktivisten immer wieder ruft, ich will, dass die Welt in Panik gerät, dann kann ich im Licht des Heiligen Geistes erkennen, dass es nicht vom Heiligen Geist ist. Denn in Panik reagiert der Mensch kopflos, konfus und es kann schnell zum Krieg kommen. Oder wenn es heißt, wegen zu hohen CO2-Ausstoßes muss die Weltbevölkerung von 7,7 Milliarden auf 1 Milliarde reduziert werden und dürfen nicht so viele Kinder gezeugt werden. So hat es geheißen letztes Jahr bei der Weltkonferenz in Nairobi im August. Dann kann ich im Lichte des Wortes Gottes erkennen, dass es hier sich nicht um den Heiligen Geist, sondern um einen Ungeist handelt. Wenn wir wissen wollen, jetzt zum Schluss, wie sehr der Heilige Geist in uns schon wirkt, dann schauen wir auf die Früchte des Heiligen Geistes. Und die tut Paulus im Galaterbrief aufzählen, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und er fügt hinzu, alle, die zu Christus gehören, haben ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir auch ihm folgen. Jetzt zum Schluss, als ich zum Ende gekommen bin mit der Vorbereitung, da habe ich mir nur überlegt, da kam mir auf einmal mehrmals der Gedanke, Michael, du hast jetzt die Gaben des Geistes reflektiert, was hast du jetzt davon, was bringt dir das? Was bleibt bei dir da hängen? Und ich muss sagen, ehrlich, ich habe lange überlegen müssen, aber dann kam als nächster Gedanke mir in den Sinn, hört euch das Wort nicht nur an, sondern handelt auch danach, von Paulus. Und dann kam noch ein dritter Gedanke, die Spitzensportler nehmen alle Mühen und Strapazen auf sich, um richtig große Sportler zu werden. Und so sollen auch wir nicht müde werden, zu rufen und zu flehen, dass der Heilige Geist zu uns kommt, dass wir in Einheit miteinander leben, in Gehorsam, und dass er uns einführen möge in ein tiefes Gebetsleben, damit er uns ganz mit seinen Gaben beschenken kann.